Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und Sie hören das Regionaljournal Basel am Freitag oben mit diesen Themen. Besuch zu Moskau, eine Delegation aus Basel mit dem Guy Morin an der Spitze, weibelt zu Russland für die Interessen von Basel mit netten Worten und einem Basiliskenbrunnen im Gepäck. Kritik am Besuch zu Moskau. Der Stadtpräsident soll sich lieber zu Bern um die Anliegen von Basel kümmern und nicht in Russland, sagt der LDP-Grossrat Konradin Kramer im Walzmorgen. Und?
Ich habe einen Unfall mit 2 Toten verursacht. Und das braucht natürlich Zeit, um das zu verdauen. Das ist natürlich ganz schwer.
Das sagt der Peter Christo Lotze, der am Steuer vom belgischen Unglücksfrachter letzte Woche gesessen ist. Er ist unser Wochengast im zweiten Teil der Sendung und erzählt über seine schwierige Arbeit auf dem Rhein. Das Wetter, es gibt ein schönes Herbstwochenende mit viel Sonne. Am Morgen hat es Nebel. Durch die heutige Sendung begleitet sie der Benedikt Erni. Basel will mehr Firmen und Investoren aus Russland in die Nordwestschweiz locken. Aber zu Russland selber ist Basel nicht sehr bekannt. Darum ist auch in diesem Jahr wieder eine Delegation von Basel in die Hauptstadt Moskau gereist und macht dort eine Werbung für Basel. Heute hat der Regierungspräsident Guy Morin zusammen mit dem Kulturminister von der Stadt eine Basiliskenbrunnen eingeweiht, ein Geschenk von Basel an Moskau. Nette Worte hat es gestern oben auch im Nobelhotel Ritz gegeben. Der SRF-Korrespondent Peter Giesling war bei diesem Empfang dabei gewesen.
Der Auftritt vom Basler Barockorchester La Cetra gestern oben beim Galadiner zu den Vorspeisen und zum Hauptgang ist, wenn man ein bisschen weit von der Musikerbühne weggesessen ist, im Lärm von den Gabeln und Messer und von den Tischgesprächen untergegangen. Heute oben treten die Basler Musiker noch einmal auf im Konzertsaal vom Puschkin-Museum und dann kann man das, was sie zu bieten haben, zum Glück auch wirklich wahrnehmen. Der Begleitauftritt vom Orchester La Cetra zum Essen zu Wein und zu Wodka im Speissaal vom Moskauer Ritz-Carlton aber ist für mich ein Stück weit symbolisch gewesen für einen grossen Teil auch von dem zweiten Präsenzanlass vom Kanton Basel-Stadt. Tourismus, die Messe, die Basler Museen, die Spitzenmedizin, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung, Kontaktpflege, alles hat auch das mal unter einem schwammigen Begriff Basel World of Vision, Basel eine Welt von Visionen, müssen unter einen Hut gebracht werden. Und dann gibt es bei so Anlässen wie gestern oben natürlich auch zwischen Basler und Russen gewisse Spruchbarrieren, die alles ein bisschen umständlich machen.
Sehr verehrter Herr Minister, Herr Vizeminister, sehr geehrte Parlamentarier, Herr Berater in Klimafragen.
Als wie auch dort Begrüßungsrede vom Basler Regierungspräsident Guy Morin hat konsekutiv vom Deutschen ins Russische übersetzt werden. Und so ist eben viel zwungenermassen auch ein bisschen im Unverbindlichen geblieben.
Basel City of Vision, so lautet das Motto unseres Besuchs bei Ihnen in Moskau. Es beschreibt sehr gut die Geisteshaltung, die wir in Basel pflegen.
Am gestrigen Gala oben haben sich alle treffen sollen. Basler Hotelier mit russischen Reiseveranstaltern, russische und Basler Gesundheitsexperten, Moskauer Geschäftsleute mit den Basler Standortförderern. Für sie alle sind neben gestrigen Galadiner natürlich auch sogenannte Zielgruppenanlässe organisiert worden. Und dort ist es sicher konkreter zu und her gegangen als gestern oben. Der Wartungen, wo man zu Basel auch in der zweiten für die Staatskasse nicht ganz billig Präsenzanlass setzt, sind hochgesteckt. Sabine Horvath, sie ist Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen im Präsidialdepartement. Sie meint,
die Präsenz bringt uns ein internationales Netzwerk. Sie soll uns Bekanntheit bringen. Vor allem aber soll sie uns Kooperationen bringen in den Cluster- und Themenfeldern, die für Basel wichtig sind. Spitzenmedizin, Wirtschaft, Kultur und Bildung.
Mit dem Blick auf den letztjährigen Präsenzanlass dort in Moskau kommt Iris Welten. Sie ist Geschäftsführerin von Basel Area. Sogar richtig ins Schwärmen. Für sie ist das, was sie hier schildert, dann offenbar auch konkret.
Ja, 10 konkrete Sachen, die sich ergeben haben, das heißt Unternehmen, die ihr Interesse bekundet haben, dass sie in die Schweiz kommen wollen, dass sie die Schweiz näher anschauen wollen, um eben dort ihrem Geschäft nachzugehen.
Bei diesen Basler Anlässen dort in Moskau lehren Politiker und Repräsentanten aus Basel eher zufällig ein paar Kollegen aus der russischen Duma kennen. Sie tauschen Freundlichkeiten aus, prosten einander zu, wissen aber eigentlich, dass das alles nur ein unverbindlicher Akt von Freundlichkeit ist. Die Art von Begegnungen sorgen dann zwar für nette Schlagzeilen, die konkret erhofften Resultate aber von diesen Präsenzanlässen muss man im Moment wohl eher im Bereich der Hoffnungen ansiedeln.
Der Peter Giesling hat aus Moskau berichtet. Der Besuch von der Basler Delegation mit dem Regierungspräsident Guy Morin an der Spitze war auch ein Thema in unserem Wahlsmorgen heute mit dem LDP-Grossrat Konradin Kramer. Er hat am Ausflug von der Basler Delegation in Osten keine Freude. Peter Bollack.
Es sind Bilder in der heutigen Basler Zeitung von Guy Morin und anderen Vertretern vom Stadtkanton. Die stören den Konradin Kramer. Sie zeigen einen lockeren Stadtpräsident im Gespräch mit russischen Vertretern. Dass der Guy Morin mit einer Delegation zu Moskau ist, das kritisiert der Konradin Kramer.
Ich glaube, es wäre besser für Basel, wenn unser Regierungspräsident in Bern präsenter wäre, wenn er in der Schweiz für Basler Anliegen kämpfen. Und für mich ist es bezeichnend, dass einfach mehr auf Shanghai und auf Moskau gechattet wird.
Dabei gibt es von der Regierungspräsident eben im eigenen Land genug zu tun. Etwa der fehlende Bahnanschluss an Euro-Airport.
Wichtig wäre eben, dass der Präsident selber dort präsent ist. Das ist der Grund, warum wir in der Verfassung jetzt einen Regierungspräsident haben, dass der eben Basel in die Schweiz rausdreht und dort für die Anliegen der Region kämpft.
Und mit einer gewissen Zurückhaltung kritisiert der Konradin Kramer hier auch die Position der Linken bzw. die Basler Städtepartnerschaft mit Moskau und Shanghai. Städte in Ländern, wo keine demokratischen Vorbilder sind.
Ja, es ist mindestens auffällig, dass die Leute, die zu Recht immer wieder auf das Einhalten von Menschenrechten pochen, dann besonders gerne gerade in diese Länder reisen. Ich glaube aber selbstverständlich, dass man muss vor allem auch für Leute, die aus diesen Ländern zu uns kommen, offen sein. Ob jetzt das gerade die richtigen Partnerschaften sind, das sei dahingestellt.
Die Vertreter von der rot-grünen Regierungsmehrheit kommen beim Konradin Kramer aber nicht nur schlecht weg. So lobt er ausdrücklich das neue Verkehrskonzept für die Basler Innenstadt, das gestern vorgestellt worden ist. Für das zeichnet der SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels verantwortlich. Der hat vor allem auch auf die Bedürfnisse des Gewerbes gelost.
Ich lese mit Freude, dass man es geschafft hat, jetzt bei der Innenstadt eben nicht nur Einzelanliegen reinzubringen, sondern die Regierung es geschafft hat, eine Einigung zu finden, auch mit der Innenstadtgeschäften. Das tut mir ganz enorm wichtig. Es ist etwas am Tun jetzt.
Gut am neuen Konzept sei nicht zuletzt,
dass man das Dogma durchbrochen hat, es dürfe keine neuen Parkhäuser geben, sondern es jetzt auch möglich wird, dass es eben beim Kunstmuseum einen Parkplatz gibt, Parkhaus gibt, wo auch die Leute von außerhalb ermöglichen, dann bequem in unsere Innenstadt zu gehen und dann dort können zu Fuß einzukaufen.
Was die Grossratswahlen von Ende Oktober angeht, da wollen die Liberalen zulegen. Im aktuellen Kantonsparlament haben sie 9 Sitze, 2 weniger als die FDP. Dass die beiden Parteien, wie sonst fast niemand in der Schweiz, weiter als 2 statt nur einer Partei antreten, mit dem kann der Konradin Kramer leben. Er sieht nämlich auch gewisse Unterschiede zwischen FDP und LDP.
Ich glaube, dass die Liberalen doch in vielem gesellschaftspolitisch liberaler sind, möglicherweise auch noch eine Spur wirtschaftsfreundlicher sind. Wir haben einen weniger starken Flügel, der eher den Staat möchte stärken.
Es gibt allerdings zwischen den beiden Parteien noch einen Unterschied und der gefällt den Liberalen vielleicht weniger. Die FDP tritt mit 2 Kandidaten für die Nachfolge vom eigenen Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass an. Bei der LDP drängt sich momentan noch niemand so richtig auf, wenn der eigene Regierungsrat Christoph Aimar einmal so die Amtsmühe ziehen. So Gedanken verscheucht der Konradin Kramer aber.
Christoph Aimar stellt sich jetzt zur Wahl. Wir gehen davon aus und hoffen, dass er 4 volle Jahre als Regierungsrat Basel wird zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wir haben dann schon Leute, die können so eine Nachfolge übernehmen.
Offen bleibt, muss bleiben, ob der Konradin Kramer da vielleicht nicht sogar an sich selber denkt.
Das nächste Wahlmorgen gibt es dann am Montag der Morgen. Zu Gast ist der Markus Lehmer von der CVP. Und damit kommen wir zu den Meldungen. Das Basler Appellationsgericht hat heute den früheren Leiter von der Basler Universitätsfrauenklinik freigesprochen, und zwar von allen Vorwürfen. Der Professor war vor Gericht, nachdem eine Frau im 2004 bei der Geburt ihr Kind verloren hat. Sie hat vor der Geburt ein Medikament bekommen, das die Geburt hat sollen fördern. Dabei ist die Gebärmutter gerissen und das Kind ist gestorben. Das Basler Strafgericht hat den Arzt daraufhin in erster Instanz wegen einfacher Körperverletzung verurteilt, weil er die Patientin nicht genügend über die Risiken von diesem Medikament aufgeklärt haben soll. Das Appellationsgericht sagt jetzt aber, dass der Klinikleiter seine Aufklärungspflicht nicht verletzt hat und dass es keinen Beweis gäbe dafür, dass die Gebärmutter wirklich wegen dem Medikament gerissen ist. Die Basler Behörden verschärfen Auflagen für den Umschlag und Lagerung von Deponieabfällen im Hafen zu Gleihünigen. Konkret geht es um Abfall von einer Deponie aus dem Wallis, wo zu Basel auf Schiff umgeladen werden. Das Material ist bis jetzt unter freiem Himmel gelegen. Das Basler Amt für Umwelt und Energie, AUE, hat Messungen von diesem Material gemacht, nachdem die Sendung «Schweiz aktuell» vom Schweizer Fernsehen über den Fall berichtet hat. Die Messungen haben gezeigt, dass das Material deutlich mehr belastet sei, als von der zuständigen Firma deklariert worden ist, teilt AUE heute mit. Die Entsorgungsfirma müsse jetzt ein neues Konzept ausschaffen für einen geschlossenen Transport. Im Moment liege aber kein so Deponieabfall im Hafen. Die Handelskammer bei der Basel will die Fusionsinitiative für den Kanton Basel noch mehr unterstützen, als bis jetzt schon bekannt war. Der Direktor der Handelskammer, der Franz Saladin, möchte im Co-Präsidium vom Initiativkomitee mitmachen, wenn das von den Initianten gewünscht wurde, heisst in einer Mitteilung. Die Fusionsinitiative wird eine wichtige Diskussion über die Zukunft der Nordwestschweiz anstoßen. Und die Handelskammer bietet den Initianten auch an, die Administration für die Volksinitiative zu übernehmen, also zum Beispiel Unterschriftenbögen zu verschicken. Der Baselbieter Tobias Fankhauser hat an den Paralympics London Silber geholt. Er war mit seinem Handbike im Strassenrennen am zweitschnellsten unterwegs gewesen. Der Entscheid ist erst ganz am Schluss im Sport gefallen. Schneller als der Tobias Fankhauser aus Hölsten war der Irländer Mark Rowan. Die Gemeinde Hölsten empfängt ihren erfolgreichen Sportler am nächsten Montag oben offiziell im Gemeindehaus. Sie hören das Regionaljournal Basel auf der RS1 und wir kommen zu unserem Wochengast. Sie gehören zum Rhein, hier zu Basel wie die Fähren und die mittlere Brücke, die Frachtschiff. Die langen Kähne, die ganz voll auf Basel fahren und meistens leer wieder den Rhein ab. Dass der Verkehr mit einem riesigen Schiff gefährlich ist, das ist vor genau einer Woche wieder mal deutlich geworden. Ein Frachtschiff ist in ein kleines Forschungsboot reingefahren. Von den 4 Leuten an Bord ist jemand gestorben, eine Person wird noch vermisst. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Das grosse Frachtschiff gefahren hat durch Peter Christ, einen erfahrenen Lotse. Seit 27 Jahren fährt er Frachtschiff durch die Stadt. Die Marlène Sandrin hat durch Peter Christ am Rhein bei der Schifflände getroffen.
Wir sitzen jetzt hier am Rhein, gerade bei der mittleren Brücke. Der Rhein ist ja eigentlich so ihr Arbeitsort, aber können Sie am Rhein auch noch entspannen?
Ja, sicher, ja. Man kann am Rhein rauf sitzen und wenn man vier oben hat und sich hier entspannen.
Machen Sie das einmal?
Ja, aber in Kleinigen unten, also nicht in der Stadt. Weil in der Stadt hat es viele Leute.
Sie haben gerade eine schwierige Woche hinter sich gehabt, weil Sie sind Lotse gewesen auf dem Frachtschiff, das mit dem Kleinboot kollidiert ist letzte Woche, wo die Staatsanwaltschaft jetzt noch einmal ermittelt ist und die Polizei, was da genau passiert ist. Können Sie dazu etwas sagen, was dort passiert ist?
Ich kann die strikte Anweisung von der Polizei im Moment keine Aussage gegenüber Presse und Radio zu machen, weil das ein laufendes Verfahren ist und die Gegenseite da natürlich auch mithört und sich dann darauf einstellen kann. Also ich darf wirklich besten Willen nichts sagen.
Gut, das dürfen Sie dazu nichts sagen. Sie können vielleicht einfach erzählen, wie das so für Sie, was das für ein Gefühl bei Ihnen hinterlässt.
Ja gut, ich habe einen Unfall mit 2 Toten verursacht und das braucht natürlich Zeit, um das zu verdauen. Das ist natürlich ganz schwer. Ganz schwer. Und das Schlimme ist, dass man das nicht kann, irgendwie rückgängig machen kann durch irgendeine Bezahlung oder irgendwie. Man kann es einfach, ein Toten ist einfach ein Toten. Und das ist ganz schwer. Das muss ich jetzt einfach selber verarbeiten.
Ist das Schlimmste, was Ihnen passiert ist, so in Ihrem Beruf?
Ja, natürlich, das ist das Schlimmste. Tote. Alles andere, wenn man einen Unfall macht, das heilt wieder. Und ein Bein braucht, das heilt wieder. Und ich habe Anfang Jahr die Rippen gebrochen, das heilt dann irgendwann wieder mal. Aber mit Toten ist es halt schon schlimm.
Haben sich da vielleicht letzte Woche gedacht, hat vielleicht lieber einen anderen Beruf?
Nein. Wir sind uns bewusst, dass wir in einer gewissen Gefahr ausgesetzt sind mit diesen Kleinbötli, mit Rudern, mit Schwimmern, die uns im Weg rumschwimmen, mit den Fähren, die uns ganz viele Probleme machen, die einfach nicht schauen, wenn sie hier über den Rhein fahren. Also wir sind immer in einem gespannten Zustand und in einer Gefahr, wo also jeden Tag etwas passieren kann.
Das gehört quasi zu Ihrem Beruf?
Ja, das gehört einfach dazu. Das ist schon im Flugzeug auch der Pilot, wenn er da irgendeinen Pech hat, dann muss er einfach damit leben.
Sind denn so brenzlige Situationen, sind die eher selten oder kommt das immer wieder mal vor?
Das kommt immer wieder vor, ja. Vor allem mit der Fähre. Sie passen einfach nicht auf. Sie fahren einfach über den Rhein und schauen nicht. Und das mit der Fähre, das ist das Schlimmste. Mit dem Schwimmen, das geht noch. Wir tun dann, wenn wir mit dem leeren Schiff fahren, haben wir ja auch einen toten Winkel von ein paar hundert Metern. Da tun wir einfach auf die Hupe trampen, wie im Auto. Und wenn die dann die Hupe hören, dann schwimmen sie meistens schon weg. In der Regel.
Und sind Sie denn in Gespräch mit den Fährimännern, dass man da vielleicht ein bisschen besser aneinander vorbeikommt?
Wir haben schon Sitzungen am Hafenamt, ist aber niemand gekommen von diesen Herren. Kein Mensch gekommen. Und jetzt werden sie gezwungen, dass jeder Fährimann muss einmal mitfahren mit dem Schiff. Das sind eigentlich unsere Sorgen, die wir haben. Nicht das Schiff und nicht der Rhein und nicht die Strömung, sondern die Leute, die sich auf dem Rhein aufhalten.
Sie sind jetzt seit 27 Jahren Lotsen, da hat sich auch einiges verändert. Es hat mehr Leute auf dem Rhein.
Ja, vor 27 Jahren war ein Badeverbot im Rhein, weil der noch giftig war, also dreckig. Alle Abwässer sind drin, die chemischen Abfälle sind drin, die Säuren und die Farben und vom Schlachthof da unten das ganze Blut und alles. Und da war wirklich ein Schwimmverbot, da ist niemand geschwommen, weil das war wirklich grusig vor knapp 30 Jahren. Und jetzt hat sich der natürlich so erholt, dass das jetzt ein Erholungsgebiet geworden ist. Und die Leute jetzt halt das wollen geniessen.
Und das macht es für sie schwierig?
Das macht es für uns sehr schwer. Und die Schiffe sind natürlich viel grösser geworden als vor 30 Jahren. Viel, viel, viel grösser. Um das Dreifache. Also von 1000 Tonnen auf 3000 bis 3500 Tonnen pro Schiff. Traglast. Also viel grösser, viel höher, viel breiter. Das ist natürlich jetzt die ganze Navigation ist viel schwerer geworden.
Sie haben eine riesige Verantwortung. Sie bekommen von den Kapitänen das Schiff quasi anvertraut. Läuft das immer gut? Also geben Sie das Schiff gern?
Nein, sie geben das sehr ungern, weil das ist ihr Hab und Gut, ihre Wohnung, wo sie drauf leben und wohnen. Und die Schiffe, die haben den Wert von mehreren Millionen bis über 10 Millionen, je nachdem. Und sie müssen natürlich schon wissen, dass wir das können, dass sie das Schiff in der fremden Person übergeben. Und das ist für sie auch schwer.
In Basel ist es ja allgemein einfach der schwierigste Ort auf dem Rhein. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was das liegt? Wir sind jetzt so gerade bei der mittleren Brücke, wo ja offenbar die schwierigste Stelle ist. Können Sie das ein bisschen erklären, wieso das so schwierig ist?
Also Basel ist mit Abstand die schwierigste Stelle von hier bis auf Holland. Und das Problem ist bei der Schifffahrt, dass das Schiff immer ganz genau gerade in der Strömung muss liegen. Also genau so muss fahren wie die Strömung. Sonst haben wir den Fähreffekt, den Effekt, den unsere Fähren machen, wo das Schiff einfach schräg machen und dann durch die Strömung seitlich weggedruckt werden. Und unsere Brücken sind alle Brücken schräg im Wasser, also nicht stromgerecht, so wie das am ganzen Rhein ist. Und durch das muss ich die enge Stelle von der mittleren Rheinbrücke, die enge, muss ich schräg durchfahren, was es dann noch schwieriger macht, als wenn man nur gerade durchfahren könnte. Also es ist wirklich extrem schwer.
Gerade hier bei der mittleren Brücke ist schon mal vor, das war 1984, also ein Jahr bevor Sie hier angefangen haben, ist hier ein Schiff quasi quer gelegt worden und an die Brücke gedruckt. Das war dann eine Woche da, gewesen, bevor man es wegnehmen konnte. Ist dort auch ein Lotsen an Bord gewesen?
Nein, das ist ein Schiff ohne Motor gewesen, ein sogenannter Schubleichter. Und er ist gestossen worden von einem Schleppboot. Und hier sind halt noch am Pfeil gekommen und dann sind halt die Röte gebrochen. Die sind mit Röte festgemacht. Die sind gebrochen und dann ist das Schiff natürlich selbstständig geworden und ist ab.
Aber wenn Sie nicht aufpassen, könnte Ihnen so etwas auch passieren, theoretisch?
Ja, wir fahren ja auch mit zwei Schiffen zusammen. Und die sind in der Mitte mit Röte zusammengebunden. Und wenn mir das passiert, dann brechen die Töte und das Schiff das geht natürlich dann seinen eigenen Weg, das vordere Teil vom Schiff.
Es ist ja nicht immer gleich schwierig, hier auf dem Rhein zu navigieren oder Schiff zu fahren. Es kommt ja auf den Wasserstand drauf an, auf das Wetter allenfalls. Was wäre jetzt heute so für ein Tag?
Es ist schon, wenn wir niedrig Wasser haben, dann liegt das Schiff zu tief. Dann haben wir das Problem mit dem Tiefgang des Schiffs, dass sie über Felsen kommen. Und wenn es Hochwasser ist, hat man Schwierigkeiten mit der Strömung und Schwierigkeiten mit der Höhe der Brücke. Die Schiffe müssen da irgendwie unten durch. Die müssen zum Teil also Wasser ins Schiff hineinpumpen, dass sie unter der mittleren Brücke durchkommen, unter der Bogenbrücke. Jedes Schiff ist ja anders, fährt anders, lässt sich anders steuern und man muss einfach immer aufpassen. Also man ist ständig wirklich angespannt und muss einfach aufpassen.
In der Schweiz gibt es 5 Lotsen und die sind alle in Basel. Wohnen, glaube ich, alle in Gleichhünigen.
Jawohl, ja. Außer deinem, der wohnt in Beesfelden oben.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie zu diesem Beruf gekommen sind?
Ich bin früher bei der Schweizerischen Reederei gefahren, nach Holland gefahren. Weil wir Lotsen wir natürlich alle zuerst das Praktikum haben mit dem Schiff, den ganzen Rhein kennen, selber fahren. Und dann haben damals die Lotsen, die damals da waren, haben immer bei der Schweizer Reederei die Leute ausgesucht. Und die haben natürlich Spitzenleute, weil das ist, die Anforderungen sind extrem hoch. Und die haben natürlich immer die Besten, die haben gewusst, welche die Besten, immer die Besten geholt für da. Und ich bin eines Tages und gesagt, so, du kommst da los. Und dann bin ich auch hier gekommen.
Und das war Ihnen recht, dass Sie jetzt hier auf diesem Rheinstück hin und her fahren und nicht die grosse Strecke fahren?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe lieber die grosse Strecke fahren, weil ich gewusst habe, dass es sehr, sehr anspruchsvoll ist und dass man wenig Geld verdient. Wir haben auf der Strecke mehr Geld verdient als hier. Das habe ich gewusst, aber ich habe auch gewusst, dass man 1985 schon angefangen hat, Schiffe zu verkaufen. Weil die Holländer haben uns dermassen Konkurrenz gemacht, dass eine Reederei, die richtige Löhne zahlt, Ferien zahlt, alles schön zahlt, nicht mehr mitbieten kann. Und die haben dann in der Tat ein paar Jahre später alle Schiffe müssen verkaufen. Und jetzt gibt es ja nur noch Holländer, Belgier und noch ein paar wenig Deutsche noch. Darum habe ich gewusst, ich muss das machen, weil ich habe das jetzt schon gesehen, dass ich nicht mehr lange auf dem Schiff bleiben kann, weil das Schiff verkauft werden. Darum habe ich den Job auch gemacht.
Das heisst, Sie haben wie mehr Zukunft gesehen als Lotsen in der Schifffahrt?
Ja, weil ich wusste, das Schiff werden grösser und alle die grossen Schiffe, die 110 Meter Schiffe und die längeren, die nehmen los, die fahren nicht selber. Die nehmen das Risiko nicht. Also man kann sagen, dass etwa 90-95% der Schiffe, die nach Beesfelden müssen, mit Lots fahren.
Man kann sagen, Sie sind so jemand, der fast am besten den Rhein kennt, hier in Basel.
Ja, natürlich. Wir lotsen natürlich bei jedem Wasserstand, bei jedem Wetter. Wir fahren natürlich auch zur Nacht im Dunkeln. Im Winter am Morgen um 5 Uhr ist es sackdunkel. Wir müssen natürlich auch hier rauf und runter fahren. Und wenn es halt ein bisschen schlechte Sicht ist, mit ein bisschen leichten Nebel und so, müssen wir halt auch in dieser Situation einfach klarkommen.
Peter Christi, Sie sind seit 27 Jahren lotsen. Wie lange machen Sie das jetzt noch?
Ich bin jetzt 64 und ich würde gerne noch 2 Jahre tragen, bis 67 wird, wenn sie mich noch lassen. Das Hafenamt kann also das Patent erweitern. Nach 65 muss ich jedes Jahr mein Fahrscheinspatent verlängern. Und sie kann sagen, mit 65, ob ich noch fahren ein Jahr, also maximal bis 67, oder wird es sowieso nicht mehr wegen Sicherheitsgründen.
Und wenn Sie jetzt nicht gerade aufhören, weil Sie gerne noch weiterarbeiten oder aus anderen Gründen?
Ja, ich würde noch gerne weiterarbeiten, noch bis 67 auf jeden Fall. Dann kann ich mir noch jedes Jahr eine schöne Reise machen ins Ausland. Und wenn ich natürlich dann in die Rente komme, habe ich noch mal die AHV. Wir sind ja selbstständig. Und dann ist das natürlich vorbei mit Ferien und so Sachen. Dann ist das vorbei.
Und in Ferien gehen Sie dann auch aufs Schiff?
Nein, da will ich kein Schiff sehen. Ich gehe jetzt das Jahr nach Amerika. Wir machen eine Rundreise die Nationalparks. Und nächstes Jahr gehe ich nach Chile, die Sternwarte anschauen.
Ah, in den Anden?
In den Anden, genau. Ja. Da freue ich mich ganz, ganz fest auf die Reise.
Das ist so Ihre Abwechslung dort zu diesen paar Kilometern rein?
Ja. Nein, ich würde nie auf einem Schiff eine Ferien machen. Nein, ich sehe Wasser genug.
Der Peter Christ, seit 27 Jahren fährt er als Schiffslotse durch die Stadt. Heute unser Wochengast im Gespräch mit der Marlene Sandre. Und jetzt ist es gerade 5:05. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1 mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen. Das Basler Appellationsgericht hat heute den früheren Leiter von der Basler Universitätsfrauenklinik freigesprochen, und zwar von allen Vorwürfen. Der Professor war vor Gericht, nachdem eine Frau im 2004 bei der Geburt ihr Kind verloren hat. Das Strafgericht hat die Klinikleiterin in erster Instanz verurteilt, wegen einfacher Körperverletzung. Die Basler Behörden verschärfen die Auflagen für den Umschlag und die Lagerung von Deponieabfällen im Hafen zu Gleihünigen. Das nachdem Messungen gezeigt haben, dass Material aus einer Deponie aus dem Wallis deutlich mehr belastet ist, als von der zuständigen Firma deklariert. Das Material ist im Hafen unter freiem Himmel gelegen. Die Wetterprognose fürs Wochenende hat Sabine Balmer von SF Meteo.
Ein sonniges Spätsommerwochenende steht vor der Tür. Heute Abend kann man noch bis kurz vor der Nacht die Sonne geniessen. In der klaren Nacht kühlt es aber dann recht rasch ab. Morgen am Morgen liegen die Temperaturen dann noch bei etwa 10 Grad. Morgen gibt es aber viel Sonnenschein. In der Stadt wahrscheinlich schon von morgen an. Hingegen im Leimen und im Laufental, da hat es morgen wahrscheinlich zuerst noch Nebel. Am Nachmittag ist es aber dann überall strahlend schön und auch sehr warm. In Rünenberg wird es 23 Grad, in Sissach und in Aesch 25 Grad. Und das Liestl und das Basel längt für 26 Grad. Auch am Sonntag geht es mit dem sonnigen und warmen Wetter weiter. Es hat nur noch wenig Nebel und die Temperaturen bleiben bei 26 Grad.
Und damit wären wir am Schluss von unserer heutigen Obensendung. Durch die hat sie der Benedikt Erni begleitet. Das Regionaljournal Basel gibt es dann morgen oben wieder um 17:30. Am Mittag morgen nach der 12 Uhr gibt es Themen aus verschiedenen Regionen der Schweiz in der Sendung Regional Diagonal.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, morgen mit diesen Themen. Der Fluglärmstaatsvertrag ist unterschrieben. Nach jahrelangem Kehren liegt ein Kompromiss auf dem Tisch. Wir lassen die wichtigsten Köpfe nochmal zu Wort kommen und analysieren. Der geplante Tiefbahnhof in Luzern ist auf dem Abstellgleis. Von höchster Stelle ist das Prestige-Projekt abbremst worden. Die Verkehrsministerin Doris Leuthard hat ein deutliches Signal gegeben. Ein Signal, das den Kanton aber nicht beeindruckt. Im Tessiner Radio ist Funkstille, und zwar ganz bewusst. Minutenlang ist praktisch nichts mehr über den Äther. Warum? Das hören Sie im Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.